Liebe Gemeinde, wir üben heute das Beten. Wie übt man das Beten? Wir machen es heute so, wir schauen uns ein Gebet an, gehen es Vers für Vers durch, vollziehen alles nach. Und wenn ihr da aufmerksam mitmacht, dann werdet ihr für euch Anregungen für euer Gebetsleben finden. Das Gebet, was wir uns anschauen wollen, ist oder finden wir unter Psalm Nummer 3. Ist ein Gebet von König David und David war ein Beter durch und durch, ein sehr erfahrener Beter, von dem man eine Menge lernen kann. Und das wollen wir heute machen. Wir schauen uns Psalm 3 an. Er erscheint über mir an der Leinwand und wir lesen ihn uns einmal durch. Da heißt es: Ein Lied Davids, er dichtete es, als er vor seinem Sohn Abschalom fliehen musste. David betet: Herr, ich kann sie nicht mehr zählen, so viele sind's, die sich gegen mich stellen. So viele, die schadenfroh von mir sagen, von dem will Gott nichts mehr wissen. Doch du, Herr, umgibst mich mit deinem Schutz. Du rettest meine Ehre, du schaffst mir Recht. So oft ich auch zu dir um Hilfe rufe, du hörst mich in deinem Heiligtum. Von deinem Berg her schickst du mir Antwort. Ganz ruhig kann ich mich schlafen legen, weil du mich beschützt, bis ich morgens erwache. Auch wenn's Tausende sind, die mich umzingeln, sie können mir keine Angst einjagen. Sieh nicht länger zu, Herr. Du, mein Gott, greif doch ein. Ich weiß, du schlägst ihn aufs freche Maul. Du brichst meinen Feinden die Zähne aus. Wer in Not ist, findet bei dir Hilfe. Herr, gib deinem Volk Gelingen und Glück. Das Gebet folgt einer bestimmten Bewegung. Und zwar geht die folgendermaßen. Zunächst beginnt David bei sich selber und seiner Situation. Er schüttet also seine Gefühle, sein Herz vor Gott aus. Er breitet das alles aus, was sich in seinem Herzen befindet. Damit beginnt er. Nachdem er das gemacht hat, richtet er sich aus, und zwar nach oben, Richtung Gott. Er malt sich vor Augen, wie Gott ihn beschützt, wie groß und mächtig sein Gott ist und dass dieser Gott ihm immer helfen wird. Das ist der Blick nach oben. Und nachdem er das gemacht hat, wendet er sich wieder nach unten seiner Lebenssituation zu, allerdings in dieser neu gewonnenen Perspektive und bringt so seine Anliegen vor Gott. Ja, das ist eine sehr gute Gebetsbewegung. Ja, so kann man es machen, so sollte man es machen. Man fängt an mit sich selber, mit seinen Gefühlen, mit seiner Situation einfach einmal raushauen, wie es einem so geht. Alles vor Gott ausbreiten, ja, dann diese Situation aber ruhen lassen und nach oben schauen und sich Gott vor Augen malen und mal ganz unabhängig von seinen Gefühlen und seinen Problemen die Größe Gottes durchdenken, nachsinnen darüber, um sich dann mit einer neuen Perspektive wieder der Lebenssituation zuzuwenden. Das ist die Bewegung dieses Gebetes und die vollziehen wir nach. Auf geht's mit Vers 1. Also zunächst fängt David an und schüttet Gott sein Herz aus. Und wir merken ziemlich schnell, David lag am Boden. Er war am Tiefpunkt seines Lebens angekommen. Können wir schon aus dem ersten Vers hier entnehmen. Das ist noch gar kein Gebet, das ist nur so die Einleitung. Da heißt es, ein Lied Davids, er dichtete es, als er vor seinem Sohn Abschalom fliehen musste. Fliehen vor seinem eigenen Sohn. Ja. Ein Vater mit seinem Sohn, der flieht doch nicht vor seinem Sohn, der geht doch mit seinem Sohn angeln, ja, und zeigt ihm, wie man da Fische angelt. Und dann gehen die beiden später auf die Jagd, ja, und lauern einem Hirsch auf. Und dann schießt Papa den Hirsch ab und Papa ist der Größte. Warum flieht man vor seinem eigenen Sohn? Dieses Unglück, was David hier ereilte, das fiel nicht vom Himmel, sondern es resultierte aus seinen eigenen Fehlentscheidungen, aus seinen Sünden. David lebte zu oft nach dem Motto, ich hole mir, was ich will. Eines Tages, da schaute er aus dem Fenster seines Palastes, sah da eine hübsche Frau, Bathseba hieß sie, und er sagte, die will ich. Ja, und getreu seinem Motto, ich hole mir, was ich will, musste erst den Ehemann beseitigen. Und dann nahm er sie sich zur Frau, völlig widerrechtlich, völlig gegen Gottes Wille. Nathan, guter Freund von David und Prophet Gottes, tat das, was gute Freunde machen. Er deckte die Schuld des Freundes auf und sagte, du hast Unrecht getan. Und David hat das auch eingesehen. Er hat in Psalm 51 einen Bußpsalm überliefert, den er in dieser Situation geschrieben hat. Und er schreibt da, in Bezug auf diesen Ehebruch, den er begangen hat, sagt er, ich weiß, ich habe Unrecht getan. Ich bin verstrickt in Verfehlung und Schuld. Herr, nimm meine Schuld von mir. Und aus der Bibel wissen wir, ja, Gott hat ihm vergeben. Und trotzdem musste David auch die Konsequenzen dieser Schuld tragen. Das ist die Lehre aus der Sache. Jede Sünde übt einen negativen Einfluss aus. Auch wenn sie uns Gott vergeben hat, heißt es nicht, dass sie keinerlei Effekt mehr hat. Davids Sünde, die er begangen hat, pflanzte sich nämlich fort. Sein ältester Sohn, das war der Amnon, der hat sich in seine Halbschwester Tamar verguckt. Ja, wollte er haben und, wie der Vater so der Sohn, ich hole mir, was ich will, also hat er sie vergewaltigt. Das hat die Familie von David in zwei Lager geteilt. Die einen haben zu Amnon gehalten, die anderen haben ihn abgelehnt, wollten ihn bestrafen. Und weiter pflanzte sich diese Sünde Davids jetzt beim Sohn Abschalom. Der Abschalom wollte nicht nur eine hübsche Frau haben, sondern der wollte gleich alles haben. Den ganzen Harem seines Vaters, die Krone des Reiches, die Armee wollte er befehligen, kurzum, er wollte König werden. Und getreu dem Motto seines Vaters, ich hole mir, was ich will, stürzte er seinem Vater vom Thron. Er führte eine Rebellion gegen ihn. Und da setzt unser Psalm ein in dieser Situation. Da floh er, der einst mächtige König, vor seinem eigenen Sohn, weil dieser Sohn eine Revolte gegen ihn angezettelt hatte. Und Davids Schicksal warnt uns für unser Leben. Die Lehre aus der Geschichte ist, Gott vergibt jede Sünde, wenn wir ihn darum bitten. Ja, in dem Sinne, dass er uns immer noch liebt, dass wir immer noch seine Kinder sind, dass wir später in den Himmel kommen. In diesem Sinne vergibt Gott jede Sünde. Trotzdem leben wir mit den Konsequenzen. Es ist also nicht zu spaßen mit der Sünde, denn die Konsequenzen bleiben bestehen. Folgende Anekdote verdeutlicht das. Da war ein heranwachsender junger Mann, der in die Pubertät kam und er rebellierte gegen seine Eltern. Nennen wir ihn mal Tom, den Jungen. Er fing an, gerade auch seinen Vater zu piesacken und hatte irgendwie eine Wut auf seinen Vater und dann hat er ihn immer wieder verletzt. Und sein Vater griff zu einem, pädagogischen, etwas zweifelhaften Mittel, einer zweifelhaften Methode. Aber er macht es folgendermaßen. Er sagte, Tom, jedes Mal, wenn du mich verletzt, haue ich einen Nagel in die Eingangstür unserer Wohnung. Ja, denn deine Sprüche und deine fiesen Angriffe, das sind wie Nägel in meinem Herzen. Es dauerte nicht lange. Da war die Eingangstür mit Nägeln übersät. Und wie gesagt, ich empfehle die Methode nicht, aber in diesem Fall hat sie gewirkt. Tom erschrak. Er sah diese Eingangstür und er sagte, Mensch, das tue ich meinem Vater an. So viel Nägel haue ich in sein Herz rein. Was muss der für Schmerzen haben? Und er ging zu seinem Vater und die beiden sprachen sich aus. Sie klärten ihre Differenzen, sie weinten miteinander und der Vater vergab Tom. Und der Vater wollte das auch symbolisch ausdrücken. Und so nahm er sich eine Zange aus dem Werkzeugkasten und er zog jeden Nagel einzeln wieder aus der Wohnungstür heraus. Doch als Tom diese Wohnungstür sah, erschrak er und sagte, Papa, die Nägel sind ja raus, aber die Löcher sind geblieben. Die Löcher sind geblieben. Anekdote, um euch zu verdeutlichen, Sünde wird vergeben, aber Konsequenzen bleiben. Ja, wenn ich einem Menschen wehtue, wenn ich irgendetwas Unrechtes tue, Gott vergibt, ja. Aber wir sollen es niemals leichtfertig zulassen, denn die Konsequenzen bleiben. Die Nägel werden rausgezogen, aber die Löcher bleiben. David trug die Konsequenzen seiner Schuld, so war er auf der Flucht. Und er betet folgendes Gebet. Ich lese euch die Verse 2 und 3 vor. Herr, ich kann sie nicht mehr zählen. So viele sind's, die sich gegen mich stellen. So viele, die schadenfroh von mir sagen. Von dem will Gott nichts mehr wissen. David klagt hier Gott sein Leid. Er schüttet sein Leid aus und er erzählt, wie seine ehemaligen Untertanen ihn verlachen und sagen, Gott hat sich von dem abgewandt, er hat ihm das Königtum weggenommen. Ja, Gott will von David nichts mehr wissen. In dem Punkt haben sich die Leute allerdings getäuscht. Ja, wie schon gesagt, Gott hat sich von David nicht abgewandt. David trug die Konsequenzen, aber Gott blieb ihm trotzdem treu. Das erkennen wir schon daran, wie er hier betet. Ja, das ist ja ein ganz, ich sag mal, intimes, enges Gebet, was nur möglich ist, wenn man eine enge Beziehung zu Gott hat. Voll Vertrauen schüttet er Gott sein Herz aus. Und das ist das Privileg der Kinder Gottes. Wir sehen also, David ist nach wie vor Kind Gottes, weil er zu seinem Vater kommt und alles auf den Tisch legt, was in seinem Herzen sich befindet. Und ich schlage vor, rate euch, dass jedes Gebet, besonders die Gebete in schweren Zeiten, aber auch in den guten Zeiten, damit beginnen, dass ihr vor Gott alles auf den Tisch legt. Wenn ihr traurig seid, sprecht ihr die Trauer aus. Wenn ihr euch freut, sprecht ihr den Dank aus. Alles soll auf den Tisch. Denn alles, was auf den Tisch liegt, das kann Gott heilen. Damit kann Gott etwas machen. Was wir in unserem Herzen vergraben und sagen, Gott, da darfst du nicht ran, das modert und schimmelt vor sich hin. Nachdem David also sein Herz geöffnet hat, richtet er sich nun auf Gott aus. Das heißt, er lässt seine Lebenssituation erst einmal liegen und ruhen und wendet seinen Blick auf Gott hin, seinen Blick nach oben. In Vers 4 sagt er, doch du, Herr, umgibst mich mit deinem Schutz. Du rettest meine Ehre, du schaffst mir Recht. David beginnt diesen Gebetsteil mit einem sehr kraftvollen Wort. Es ist so unscheinbar, wir benutzen es im Alltag häufig, einfach so als Füllwort. Doch wenn man es im Gebet spricht mit Bewusstsein, dann hat es eine unglaubliche Kraft. Es ist das kleine Wort doch. Immense Kraft steckt dahinter. Doch, du Herr. Denn dieses doch signalisiert ja den Blickwechsel. David kommt raus aus seinem menschlichen Klein-Klein. Ja, er befindet sich nicht mehr in diesem Denken, was wurde mir angetan, was habe ich falsch gemacht. Er geht raus aus diesem menschlichen Klein-Klein und hinein in die himmlischen Sphären. Dort, wo 1000 Jahre wie ein Tag sind und dein Vater das Universum mit der Handspanne misst, wie es der Prophet Jesaja sagt, wo die Feinde Gottes vergeblich anlaufen gegen den Herrn und seinen Gesalbten, wo Gott allmächtig auf dem Thron sitzt. David taucht ein in diese geistliche Realität. Groß und mächtig erscheint Gott vor seinem inneren Auge. Der Beschützer Israels, der weder schläft noch schlummert, der ihm die Zusage gegeben hat, dein Königtum wird ewig bestehen. Er denkt an das Alpha und das Omega, derjenige, der den ersten Satz gesprochen hat, das erste Wort sprach und die Welt kam und der das letzte Wort der Weltgeschichte sprechen wird am jüngsten Tage an seinem Gericht. Er schaut auf den König aller Könige und den Herrn aller Herren. Das ist die Perspektive, in der David sich jetzt befindet. Und in dieser Perspektive schrumpfen seine Probleme auf ein Minimum, auf ein kleines Maß. Alles, was er jetzt noch, oder wie er seine Lebenssituation sieht, ist, dass er sagt, das ist jetzt eine zeitliche Episode. Meine Probleme sind klein im Vergleich zu diesem grenzenlosen Gott, für den 1000 Jahre wie ein Tag sind. Der Apostel Paulus, der auch in dieser Perspektive gelebt ist, der hat einmal gesagt, unsere Last ist leicht. Ja, ein Mensch, der verfolgt wurde, ein Mensch, der unglaubliches Leid erleben musste, sagte, meine Last ist leicht. Unsere Last ist leicht für die, die nicht schauen auf das Sichtbare, also auf die Welt, sondern schauen auf das Unsichtbare, auf Gott. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, das vergeht. Aber das Unsichtbare, Gott, das bleibt ewig. David erinnert sich daran, mein Gott sitzt im Regiment. In Vers 5 sagt er, so oft ich auch zu dir um Hilfe rufe, du hörst mich in deinem Heiligtum. Von deinem Berg her schickst du mir Antwort. Vielleicht denkt David da zurück an Situationen in seinem Leben, wo Gott ihm geholfen hat. Ja, auch ein sehr gutes Mittel, um sich Gottes Größe vor Augen zu führen. David denkt vielleicht daran, wie er einst vor dem König Saul fliehen musste. Der wollte ihn töten. Und dann ist Saul mit seiner Armee hinter David her. Und in einer Situation hat Saul David eingekesselt in einer Höhle. Aber Gott hat ihn gerettet aus dieser schwierigen Situation, aus dieser lebensbedrohlichen Situation, hat Gott ihn wieder herausgeholt. Und David denkt vielleicht an diese Situation und sagt, immer wenn ich zu dir um Hilfe gerufen habe, hast du mir geholfen. Und das macht ihm Mut. Aber sicherlich ging es in seinem Herzen auch hin und her. Das ist ja bei uns genauso. Wenn wir in einer schwierigen Situation sind und wir gehen in den Lobpreis und richten uns auf Gott aus, dann gibt es natürlich immer unterschiedliche Stimmen in uns. Da ist die Glaubensstimme, die das sagt, was ich eben gerade ausgeführt habe, dass Gott groß ist und mächtig. Und dann gibt es natürlich auch die Zweifelsstimme, die sagt, es ist aus, komm, gib auf, leg dich ins Grab und stirb. Auch diese Stimme wird es in David gegeben haben. Und doch entschied sich David bewusst, ich möchte jetzt nicht an meine Probleme denken, sondern ich denke an Gott. Ja. Wir sehen jetzt im Verlauf des Gebetes, dass man erst diese Entscheidung kopfmäßig treffen muss, von den Gedanken her. Und wenn man das tut, dann folgen auch die Gefühle. Ja. Erst ändert sich unser Denken, dann folgen die Gefühle. Erst denke ich richtig, dann fühle ich richtig. David hat sich entschieden, richtig zu denken, und nun folgen auch die positiven Gefühle. Nachdem David sich gedanklich auf Gott ausgerichtet hatte, zog die Ruhe und der Frieden in sein Herz ein. Er spricht davon in Vers 6. Er sagt, ganz ruhig kann ich mich schlafen legen, weil du mich beschützt, bis ich morgens erwache. Auch wenn es Tausende sind, die mich umzingeln, sie können mir keine Angst einjagen. Nichts hatte sich zu diesem Zeitpunkt geändert, ja, in der äußeren Welt. Ja, er war immer noch auf der Flucht. Und trotzdem sagt er, ich kann mich ganz ruhig schlafen legen, weil ich den Frieden spüre mitten im Chaos, die Ruhe mitten im Sturm. Es gibt bei Wirbelstürmen ja dieses interessante Phänomen. So ein Wirbelsturm, der dreht sich ja um die eigene Achse. Und da können schon mal Rotationsgeschwindigkeiten von bis zu 200 Stundenkilometer entstehen. Also das fegt Dachziegel vom Haus und es schleudert auch im Extremfall Autos durch die Gegend. Aber im Zentrum dieses Sturmes, da befindet sich das sogenannte Auge. Und hier in diesem Auge des Sturmes, da stürmt es nicht. Ringsherum klappen Häuser zusammen, da knicken Bäume wie Grashalme. Aber im Auge des Sturmes, da herrscht absolute Ruhe. Und das ist ein Gleichnis, ein Bildnis für ein geistliches Phänomen, was David hier erlebt, aber auch was viele Kinder Gottes vor und nach ihm erleben und erlebt haben. Nämlich, dass man sich im Auge des Sturmes befindet, dass um einen herum im Leben Chaos herrscht, aber man trotzdem einen inneren Frieden in Gott hat, dass man in Gott ruht und merkt, dass das alles halb so wichtig ist, was da draußen vor sich geht. Wer in Gott ruht, den können die Stürme des Lebens nichts anhaben. Der kann Ruhe finden im ganz alltäglichen Wahnsinn. wie David es hier sagt in Vers 7, auch wenn es Tausende sind, die mich umzingeln, sie können mir keine Angst einjagen. Denn bei dir ist Ruhe, bei dir ist Frieden. Am Anfang des Gebetes schüttete David sein Herz aus, dann richtete er sich auf Gott aus und fand so zu einer inneren Ruhe, einen inneren Frieden. Und mit dieser neu gewonnenen Perspektive wendet er sich nun wieder der Lebenssituation zu. Und zwar in Vers 8 betet David: Herr, greif ein. Und zwar sagt er, Zitat: Siehe nicht länger zu, Herr, du mein Gott, greif doch ein. Ich weiß, du schlägst ihnen aufs freche Maul. Du brichst meinen Feinden die Zähne aus. Ups, ja, das klingt ja ganz schön brutal. Würde ich niemals in der Predigt so sagen, es sei denn, es ist ein Zitat aus der Bibel. Und man kann sich fragen, ist das christlich jetzt? Ist das ein christliches Gebet? Es ist brutal. Was wir aber hier ja sehen, ist, dass David keine fromme Maske aufsetzt. Und das ist etwas, das lehren uns die Psalme. Wenn man uns die Psalme anschaut, dann finden wir da viele sehr bewegende Verse und Sätze, aber auch sehr brutale, kann man sagen, gewalttätige auch. Was uns das lehrt, ist, dass wir aus unserem Herz keine Mördergrube machen sollen gegenüber Gott, sondern dass wir alles, was in unserem Herz ist, rauslassen. Und das sind nicht immer nur fromme Gefühle. Das ist nicht immer nur der Dank und der Lobpreis, sondern das ist manchmal auch Wut und Zorn. Und wenn dein eigener Sohn dich vom Thron stößt und du bist gedemütigt und alle lachen über dich, dann singst du eben nicht Oh Happy Day, sondern du sagst, ich bin stinksauer, ich bin super wütend. Und diese Wut packt David in sein Gebet. Heißt nicht, dass man so etwas ausleben soll. Wir sollen es nicht ausleben, wir sollen unsere Feinde lieben, selbstverständlich. Aber im Gebet sollen wir alles vor ihm legen, was in unserem Herzen ist. Und wenn es Wut ist, dann legen wir Wut auf den Tisch. Nur das kann dann heilen und zu Ruhe kommen auch. Wir sehen also hier, wie David sein Herz ausschüttet und er ganz klar und deutlich betet, was er möchte. Er möchte, dass seine Feinde unschädlich gemacht werden, ja, dass ihm die Zähne rausgeschlagen werden. Und ja, dass er wieder König wird. Das betet er, das legt er Gott hin. Und tatsächlich, im Verlauf der weiteren biblischen Geschichte erfahren wir, dass Gott sein Gebet erhört hat. Gott wendet Davids Geschick noch einmal. Es ging so vonstatten, dass sein Sohn Abschalom einen taktischen Fehler, einen militärischen Fehler begangen hat. Und das ermöglichte David, dann seine Truppen neu zu formieren, und in einer entscheidenden Schlacht bezwang sein Heer die Rebellen. Also Davids Lage war schlimm, er war am Abgrund, ja, doch Gott wendete sein Schicksal, er hörte sein Gebet. Also keine Lage ist so schlimm, als dass Gott dir nicht hilft. Gott greift ein. Ja. Gott greift ein in diese Welt. Es geht nicht nur darum, seine Gefühle loszuwerden und seine Sicht zu verändern. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja? Vielleicht sogar noch ein bisschen wichtiger, als dass Gott wirklich eingreift. Aber Fakt ist, Gott greift auch tatsächlich ein. Er verändert die Situation. Bei David, sagt jetzt vielleicht einer. Ja, beim Glaubenshelden David, aber nicht bei mir. Ja? Ich bin ja Otto Normalbürger. Ich weiß nicht, ob Gott so hilft, ob Gott so eingreift. Er hilft, ja. Und das möchte uns auch David mitgeben. Er hat diesen Psalm vor 3000 Jahren geschrieben vielleicht und über die Jahrtausende hinweg möchte er uns eine Botschaft geben. Und diese Botschaft hat er in Vers 9 gepackt. Er sagt nämlich zu uns, zu dem Volk Gottes: Wer in Not ist, findet bei dir Hilfe. Herr, gib deinem Volk Gelingen und Glück. Das ist so eine abschließende Botschaft des Gebetes, die sich direkt an uns richtet. David ruft uns zu über die Jahrtausende: Ich habe genau den gleichen Gott wie ihr. Ja, spielt gar keine Rolle, ob ich ein Glaubensheld bin und ihr nicht, oder ihr seid noch größere Glaubenshelden als ich. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir alle den gleichen Gott haben. Was Gott für mich getan hat, das tut er auch für euch. Genauso wie es für mich galt, gilt auch für euch, wer in Not ist, der findet bei Gott Hilfe. David will uns ermutigen, zum Gebet dazu zu Gott zu kommen. Ich möchte noch einmal kurz wiederholen, was uns sein Gebet lehrt. Sein Gebet lehrt uns, alles vor Gott auszubreiten, was in einem Herzen, was in unserem Herzen ist. Und es lehrt uns, dass unsere Sünden nicht das letzte Wort haben. Wir müssen Konsequenzen tragen für das, was wir tun. Das stimmt. Aber Sünden haben nicht das letzte Wort. Gott vergibt uns immer und findet immer auch einen Ausweg aus unserer Situation. Davids Gebet lehrt uns, dass wir unsere Gedanken auf Gott ausrichten sollen. Dieses kleine Wörtchen, doch, zu sprechen, zu sagen, doch, du Herr, bei dir finde ich Hilfe. Ja, hier ist meine Lebenssituation, aber du bist mächtig und groß. Je größer dir Gott erscheint, desto kleiner erscheinen deine Probleme. Und das, wenn du dir das vor Augen führst, dann kann ein Frieden in deinem Herzen einziehen. Und mit diesem Frieden, mit dieser neuen Perspektive, legen wir dann unser Anliegen vor Gott, so wie wir es empfinden. Kinder bitten ihren Vater um alles, was sie brauchen, um alles, was sie wollen. Und wir dürfen das mit der Zuversicht tun, dass Gott für uns kämpft, dass er für uns eintritt und unser Gebet erhört. David mag vielleicht ein Glaubensheld gewesen sein, aber entscheidend ist, er hatte genau den gleichen Gott wie wir. Davids Gott ist dein Gott. Und darum gilt auch für dich, beim Herrn findest du Hilfe. Amen.